Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte mit euch heute über einen Abschnitt nachdenken. Wir sind im Johannesevangelium unterwegs und wir wollen über eine ganz, ganz bekannte Geschichte nachdenken. Die Präsentation ist noch nicht an. Genau. Wir alle kennen sowas. Ist ein Wegweiser. Zu Tausenden finden wir solche Wegweiser an unseren Straßen. Deutschland ist bekannt, dass sie übereifrig ist mit solchen Wegweisern. Und wie gehen wir dann vor, wenn wir einen Wegweiser sehen? Also normalerweise machen wir das so, dass wir dahin fahren, wir bleiben stehen und schauen und bewundern diesen Wegweiser, oder? Nicht? Nein, meistens ist es so, dass wir diesen Wegweiser sehen. Und wir schauen ihn nur ganz kurz an. Und häufig ist es so, dass wir ihn nur flüchtig, ganz im Augenwinkel einmal sehen und dann konzentrieren wir uns wieder auf den Weg, weil wir wollen dahin, wo der Wegweiser hinzeigt. Der Wegweiser ist nicht unser Ziel, sondern der Wegweiser zeigt uns hin auf das Ziel, das wir erreichen wollen. Genauso einen Wegweiser haben wir im Johannesevangelium. Nicht nur einen, sondern viele solcher Wegweiser. Sie werden im Johannesevangelium Zeichen genannt. Zeichen im Johannesevangelium sind solche Wegweiser. Und diesen ersten Wegweiser, den wollen wir uns anschauen. Diesen ersten Wegweiser finden wir in Johannes Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Dort geht es darum, dass Jesus Wasser zu Wein macht auf der Hochzeit zu Kana. Wie gesagt, es ist eine ganz bekannte Geschichte. Wir kennen das. Nur zur Erinnerung, unser Jahresmotto lautet: Und noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht geschrieben sind im Johannesevangelium. Aber die geschrieben worden sind, die sind dafür geschrieben, damit wir Jesus sehen, damit wir glauben an den Herrn, damit wir durch den Glauben Leben haben. Also das ist alles ein Wegweiser auf Jesus hin. Lass uns jetzt einmal die Geschichte genau lesen und dann über einige Punkte davon nachdenken. Also Johannes Kapitel 2, Verse 1 und 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Diejenigen, die das erste Kapitel noch im Kopf haben, also Johannes hat an den ersten beiden Tagen Jünger gemacht oder Jünger berufen. Wir lesen da etwas von Andreas, von seinem Bruder Petrus, von Nathanael, von Philippus und wir lesen so unterschwellig etwas, dass Johannes selbst da höchstwahrscheinlich dabei gewesen ist. Johannes, der Schreiber des Evangeliums. So, nach diesen ersten beiden Tagen, also am dritten Tag, da findet irgendwo in Kana eine Hochzeit statt. Und Hochzeiten im Orient dauern sehr lange. Also wir sind meistens so, dass wir sagen, eine Hochzeit beginnt um 10 und abends um 10 sollte sie doch bitte zu Ende sein. Also, weil dann sind wir auch durch, dann sind wir fertig, dann wollen wir nicht mehr. Aber im Orient war das anders, Hochzeiten dauerten bis zu 7 Tage. Und unser dritter Tag, von dem Johannes hier schreibt, war irgendwann höchstwahrscheinlich mitten auf der Hochzeit. Also irgendwo in diesen 7 Tagen, was auch immer, wie lange es gedauert hat, dort ist unser dritter Tag. So, Jesus und die Jünger, sie sind jetzt eingeladen zu dieser Hochzeit. Die dürfen dahin, sie sind eingeladen. Vielleicht wird Jesus verwandt gewesen sein mit diesem Ehepaar, weil wir zum Beispiel von Maria nicht lesen, dass sie speziell eingeladen war. Sie ist einfach selbstverständlich dabei. Wir sehen, sie ist auch nicht nur ein Gast auf dieser Hochzeit, sondern Maria kümmert sich mit um die Organisation der Hochzeit. Sie merkt zum Beispiel, dass kein Wein mehr da war auf der Hochzeit. Ja, Maria ist dabei, sie arbeitet mit, sie hat Zugang zu den Vorräten, sie darf sogar den Dienern Anweisungen geben. Ja, also wenn ich als Gast den Dienern Anweisungen gebe, das hat nichts zu sagen. Aber Maria hat den Dienern Anweisungen gegeben und sie waren diesen Anweisungen dann später gehorsam, das wissen wir. Dann die Jünger waren auch eingeladen, alle stammten sie wahrscheinlich aus derselben Gegend. Man war nah beieinander, die Dörfer waren damals nicht so groß. Man hat sehr viele Leute eingeladen. Das war so normal zu der damaligen Zeit. So, während man so feierte und fröhlich war, entstand ein Problem. Wir alle wissen, was das Problem war. Sie hatten plötzlich keinen Wein mehr. Die Gäste haben es vielleicht noch gar nicht gemerkt, aber die Organisatoren haben es gemerkt und dann wissen wir, wie das dann weitergeht. Jetzt muss man wissen, dass Wein unter den Juden und auch unter all den anderen Mittelmeeranwohnern so alltäglich war wie Brot. Also man aß jeden Tag Brot und man trank wahrscheinlich auch jeden Tag Wein. Im Normalfall war das so. Und das hatte mehrere Gründe. Zum einen war das Klima im Mittelmeerraum sehr geeignet dafür, um Wein anzubauen. Das war sehr normal. Dann spielten hygienische Gründe eine große Rolle. Es war gesünder, Wein zu trinken als Trinkwasser, weil Trinkwasser war nicht unbedingt sauber. Und Wein durch diesen Gärprozess war durchaus besser geeignet und verdaulicher als normales Trinkwasser. Dann hatte es medizinische Gründe. Wir wissen, dass Timotheus dazu ermutigt wurde oder ermahnt wurde, doch bitte Wein dazu zu nehmen, weil er sonst Probleme mit seinem Magen hatte. Dann war Wein zu der damaligen Zeit auch ein Kennzeichen des Segen Gottes, ein Kennzeichen des Wohlstands, ein Kennzeichen der Freude. Das alles war in dem Denken der Juden präsent. Auf Festen durfte Wein auf keinen Fall fehlen, denn Wein war im Bewusstsein der Juden von Gott gegeben, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Das finden wir im Alten Testament so. Ein Fest ohne Freude ist kein Fest für den Juden. Das war jetzt noch nicht gedacht. Ein Jude kann sich nicht innerlich freuen. Das geht nicht. Das ist, wir können das in unserer Kultur, aber unter den Juden ist es nicht möglich. Der muss sich dann bewegen, der muss sich frei fühlen. Ein Jude zeigt seine Freude, auch wenn er mitten auf der Straße fröhlich ist, dann fängt er an zu tanzen. Das ist einfach so unter dieser Kultur. Im Psalm 104 lesen wir zum Beispiel über den Wein, da ist über Gott gesagt, Gott, du lässt wachsen auf der Erde, damit der Wein das Herz des Menschen erfreue. Wenn jetzt der Wein auf der Hochzeit zu Kana ausgegangen wäre, wäre das ein großes Problem. Dann würde das die Freude des Brautpaars und aller Gäste wären dadurch sehr stark getrübt. Das wäre wirklich ein ganz großes Problem. Nicht, weil sie dann keinen Alkohol mehr hätten, sondern weil dieser Symbolcharakter sehr, sehr stark war. Der Alkohol spielte da nicht die große Rolle. Dann muss man wissen, dass zwischen dem Wein von damals und dem Wein von heute ein großer Unterschied bestand. Wenn ich heute 2 Gläser Wein trinke, dann kriege ich weiche Knie. Also es ist einmal in meinem Leben passiert, kriege ich weiche Knie und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Zu der damaligen Zeit hätte ich bis zu 20 Gläser trinken müssen, damit ich überhaupt diese gleiche Menge an Reinalkohol zu mir genommen hätte. Das ist so normal gewesen. Das hat aber auch einen biblischen Grund, weil die Bibel spricht von Alkohol. Sie spricht von Wein. Sie erwähnt das Wort Alkohol nicht. Aber die allermeisten Stellen in der Bibel, die von Alkohol sprechen oder von Wein reden, die sprechen eine Warnung aus. Die sprechen eine Warnung aus und einen Aufruf, doch nüchtern zu sein im Umgang mit Wein. Die meisten Bibelstellen sprechen eine Warnung vor Wein und Alkohol aus. Wir gehen weiter im Text. Wir wollen uns nicht an etwas aufhalten, was nur am Rande erwähnt ist und auch nicht so die Bedeutung hat. Als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Also die Stimmung dieser fröhlichen Gesellschaft ist in Gefahr. Der Bräutigam ist kurz davor, sich fürchterlich zu blamieren für die nächsten Jahre seines Lebens. Und Maria, die Mutter Jesu, fühlt sich gedrängt zu handeln. Sie möchte etwas tun, sie möchte da irgendwie helfen. Josef war wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Maria ist mit ihren Kindern alleine geblieben. Und dann geht sie ganz natürlicherweise zu Jesus. Jesus war der älteste Sohn und er hatte die Verantwortung für Maria. Wir wissen das aus dem Johannesevangelium, dass Jesus am Ende, wenn er als er am Kreuz hängt, übergibt er diese Verantwortung an Johannes, an den Jünger, den er liebt hatte. Wahrscheinlich wird Maria kein Wunder erwartet haben von Jesus. Jesus hatte vorher noch kein Wunder getan. Das war das erste Wunder, das er gewirkt hatte. Aber sie erwartete eine Reaktion von Jesus. Sie erwartete, dass Jesus irgendwie helfen sollte, damit diese Not gelindert wird, damit etwas passiert. Sie war sicher, dass er irgendwie helfen würde. Vielleicht würde er hingehen und Wein kaufen und dann zu der Hochzeit irgendwie schaffen, damit diese Not nicht aufgedeckt wird und die Hochzeit weiterlaufen kann. Also eine ganz normale Reaktion von der Maria. Sie tat, was jeder von uns tun würde. Die Antwort von Jesus, die hört sich da aber sehr sonderbar an. Wir lesen da, Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und Luther übersetzt an der Stelle in der 1912-Übersetzung: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Spricht man so mit seiner Mutter? Im ersten Moment hört sich das unfreundlich an. Aber so unfreundlich war diese Anrede von Jesus gar nicht. Das ist eine normale Anrede für eine fremde Frau. Ich habe das jetzt etwas übertrieben gelesen. Man müsste lesen: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Ganz ruhig, ganz gelassen und sehr nüchtern. Das ist so, wenn mich eine fremde Frau um Hilfe bitten würde. Sie würde zu mir kommen und ich würde sagen: Liebe Frau, ich kann dir da nicht helfen, ich habe keine Zeit. Das ist das Gleiche, was Jesus hier an seine Mutter wendet. Jesus ist nicht unfreundlich zu Maria, aber Jesus ist ganz klar distanziert. So spricht man nicht mit seiner Mutter. Aber hier ging es darum, die Mutter Jesu, Maria, hat keinen Anspruch mehr auf Jesus. Der Anspruch von Maria an ihn als Sohn ist vorbei. Jetzt gilt das, was Jesus dann später sagt. Er sagt, dass jeder, der den Willen meines Vaters tut, ist mir Mutter und Schwester und Bruder. Und deswegen ist Jesus klar distanziert zu seiner Mutter. Und er spricht sie an wie eine fremde Frau. Vielleicht hat Maria das nicht verstanden. Vielleicht hat sie aber auch etwas geahnt. Vielleicht war sie einfach von Jesus gewohnt, dass er irgendwie auf Not reagieren würde. Und so sagt sie im nächsten Vers, sagt sie zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Also Maria hat in irgendeiner Form erwartet, Jesus wird irgendwas tun. Ich weiß nicht was, aber er wird irgendwas tun. Und deswegen sagt sie zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es wäre, wie gesagt, komisch, wenn ein Gast den Dienern sagen würde: Macht bitte das und das. Und deswegen muss Maria sie hinweisen und sagen: Was er euch sagen wird, darauf hört und das befolgt bitte. Das tut. So, jetzt wissen wir nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Jesus sagte ja erstmal: Meine Zeit ist nicht da. Was habe ich mit dir zu tun? Also ich habe jetzt keine Zeit, das passt jetzt nicht. Vielleicht sind Tage vergangen, vielleicht sind Stunden vergangen, vielleicht ist es sofort auch danach weitergegangen. Wir wissen es nicht genau, aber hier scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, damit Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Und wir lesen weiter, dass etwas beschrieben wird. Hier wird etwas beschrieben, jetzt hat sich das Bild ein bisschen verschoben, aber ich denke, die Verse sind uns bekannt. Vers 6, es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Also solche ähnlichen Krüge waren dort, die standen da 6 in Reihe oder wie auch immer. Sie waren dafür notwendig, dass man sich reinigte nach der Sitte der Juden. Also Johannes beschreibt das für diejenigen, die keine Juden waren, damit sie wissen, was damit gemeint ist. Und jeder von ihnen fasst 2, 3 Eimer. Und diese 2, 3 Eimer waren größer als unsere 10-Liter Eimer. Die waren so 30, 40 Liter oder 40 bis 80 Liter fasste ein Eimer. Circa 40 Liter fasste so ein Eimer. Und jeder Krug hatte so rund 100 Liter. Also es ging um 600 Liter Wasser, die dort bereitstanden für die Gäste, damit sie sich reinigen konnten. Sie haben sich nicht da drinnen gewaschen, sondern es wurde über ihre Hände gegossen. Aber es ging darum, dass diese Krüge 600 Liter fassen konnten. Und jetzt spricht Jesus zu den Dienern. Er sieht diese Wasserkrüge, er sieht die Diener und er spricht zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Das ist interessant. Wir merken, die Diener sind sehr gehorsam. Ich meine, die Diener wissen auch, es fehlt an Wein. Was sollen sie machen? Wasser schöpfen. Ich meine, wir würden da schon ein bisschen Schwierigkeiten mit haben. Ja. Ich meine, die Gäste sind alle drinne, sind wahrscheinlich alle sauber und jetzt müssen sie Wasser schöpfen, aber trotzdem, sie tun das. Jesus wird auch eine gewisse Autorität ausgestrahlt haben, sodass die Diener einfach dem gefolgt sind und das sehr gewissenhaft. Und dann lesen wir weiter. Jesus spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn die Leute trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Es ist wiederum interessant, die Diener schöpfen Wasser. Sie gehen mit dem Wasser zum Speisemeister und als der Speisemeister kostet, dann ist es Wein. Und der Speisemeister, der eigentlich eine ganz neutrale Person ist, der überhaupt gar nicht weiß, was da passiert ist, der wundert sich, dass dieser Wein ein guter Wein ist. Dass es ein besonderer Wein ist, der sich deutlich von dem Wein unterscheidet, den die Leute vorher getrunken haben. Und er wundert sich über das Vorgehen, ruft den Bräutigam und belehrt ihn und sagt, normalerweise wird zuerst der gute Wein gereicht. Und wenn das Fest dann im Gange ist, wenn alle Leute fröhlich sind, wenn sie auch schon etwas angetrunken sind, normalerweise, wenn die Leute nicht mehr nüchtern sind, dann wird der weniger gute Wein gereicht, weil dann fällt das auch gar nicht mehr so auf. So, dann kommen als letztes noch zwei erklärende und abschließende Sätze für uns als Leser. Dort sagt Johannes nochmal, warum das Zeichen geschrieben worden ist. Diesen Anfang der Zeichen, den ersten Wegweiser, machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Also ganz allgemein zwei erklärende Sätze, die für uns aber sehr, sehr wichtig sind. Jesus hat also Zeichen getan. Zeichen, die eine Botschaft hatten. Zeichen, die etwas bewirken sollten. Zeichen, die als Botschaft hatten, sie sollten die Herrlichkeit von Jesus offenbar machen. Etwas von seinem Wesen sollte hier sichtbar werden, sollte deutlich werden. Und jetzt ist die Frage, was wurde sichtbar auf der Hochzeit zu Kana? Was hat man gesehen? Welche Merkmale des Wesens Jesu wurden deutlich? Was konnte man da erkennen? Welche Herrlichkeit können wir hier bei diesem Zeichen erkennen? Wir wollen uns das einmal anschauen. Unser erster Punkt, unser Ziel, die Herrlichkeit Jesu. Ich denke, wir alle haben dieses Ziel. Jedes Kind Gottes möchte Gott verherrlichen, möchte, dass Gottes Herrlichkeit groß wird. Und wir wollen uns das nochmal anschauen. Das Ziel dieses Zeichens, das Ziel, warum es geschrieben worden ist, ist, die Herrlichkeit Jesu sollte offenbar werden. Und das Erste ist sicherlich, Jesus ist offenbart seine Schöpfermacht. In 1. Mose oder aus 1. Mose wissen wir, dass Gott in einem Augenblick etwas schaffen kann, dass eine gewisse, wie soll man sagen, dass laut unserer Beobachtung ein gewisses Alter hat. Zum Beispiel, Adam wurde geschaffen und am ersten Tag konnte er schon reden, er konnte gehen und er konnte essen oder was auch immer. Er konnte auch Hunderte von Tieren benennen. Das konnte Adam am ersten Tag. Wenn ein Kind geboren wird, kann er das alles nicht. Wenn wir Adam sehen würden, wie er am ersten Tag ausgesehen hat, dann würden wir uns wundern, würden wir sagen, okay, dieser Mensch ist wahrscheinlich 20, 30 Jahre alt, vielleicht noch älter, wie auch immer. Aber Gott schafft etwas in einem Augenblick, was laut unserer Beobachtung alt ist, ein gewisses Alter hat. Und genauso das finden wir auch hier bei Jesus. Jesus schafft Wein, wo der Speisemeister, der das beobachtet, sagt, oh, das ist ein guter Wein. Und ein guter Wein braucht Zeit, um gut zu werden, um zu reifen. Jesus offenbart in diesem Zeichen seine Schöpfermacht. Jesus ist es nur möglich, weil durch ihn die ganze Erde geschaffen wurde. Dann finden wir als Zweites, Jesus ehrt das Werk seines Vaters. Es ist sehr bezeichnend, es ist sehr wichtig zu sehen, das erste Zeichen wirkt Jesus auf einer Hochzeit. Gott ist der Schöpfer der Ehe. Gott hat die Ehe ins Leben gerufen. Jesus wird zu einer Hochzeit eingeladen und für Jesus in seinen 3 Jahren ist es nicht von geringerer Bedeutung, dass er zu einer Hochzeit geht und mehrere Tage dort mitfeiert. Das ist für Jesus nicht unbedeutend. Jesus ehrt das Werk seines Vaters. Jesus feiert mit auf der Hochzeit. Er sorgt sich um die gute Stimmung auf der Hochzeit. Er befürwortet und unterstützt diese Hochzeit. Eine Hochzeit ist für ihn nichts Nebensächliches, sondern ein hohes und wichtiges Fest. Ein kurzes Zitat von Benedikt Peters. Bei seinem ersten Zeichen sorgte Jesus dafür, dass die Freude einer Hochzeitsfeier bestehen blieb. Also Jesus ehrt die Ehe. Es ist für ihn eine ganz, ganz wichtige Institution und wir sollten das durchaus von ihm lernen. Jesus ist die Ehe und die Hochzeit sehr wichtig. Als Nächstes, Jesus hat kein Ansehen der Person, auch seine irdische Mutter muss sich einreihen in seine Nachfolger. Dann, für Jesus ist kein Mangel unwichtig, nirgendwo in der Bibel steht, dass man unbedingt mit Wein eine Hochzeit feiern muss, ist nicht. Und trotzdem ist Jesus auch dieser Mangel bewusst und er möchte dort helfen. Und dann, jedes Handeln von Jesus hat ein Ziel. Man könnte meinen, die Geschichte ist nur dafür da, dass wir lernen sollten, Jesus zu unseren Hochzeiten eingeladen. Und Jesus wurde auch zu Tausenden von Hochzeiten eingeladen, obwohl er sowieso schon dabei war. Aber nein, wir sollen lernen oder wir sollen diese Zeichen, sollen Glauben wecken, sollen uns sein Wesen nochmal begreifbar machen. Sie sollen uns zum Gehorsam anspornen, sie sollen uns Vertrauen in Jesus Christus stärken. Ich möchte an der Stelle eine Pause machen. Wir singen ein kurzes Lied und dann wollen wir weiter über die Geschichte nachdenken. Ja, ich hoffe, dass wir mit Herz mitgesungen haben, weil darum geht es. Die Herrlichkeit Jesu wird deswegen offenbart, damit wir ihn anbeten sollen. Wir sollen sehen, was für eine Größe er hat. Wir sollen sehen, wozu Jesus fähig ist. Wir sollen erkennen, dass wenn ich in einer Not bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich in einem großen Problem stecke, es ist für Jesus eine Kleinigkeit, es in einem Augenblick anders werden zu lassen. Er könnte das. Und deswegen hat das seinen Grund, warum er das nicht tut. Das sollten wir beachten, deswegen sollten wir ihm vertrauen. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir ihn anbeten, dass wir seine Größe sehen, dass wir seine Herrlichkeit erkennen in dem, was er uns über sich offenbart. Ja, wir wollen weitergehen. Wir wollen ja alle, dass diese Herrlichkeit sichtbar wird in unserem Leben. Wir wollen alle diese Herrlichkeit erleben. Wir wollen, dass sich diese Herrlichkeit offenbart, dass es nicht nur in der Hochzeit zu Kana ist, sondern dass sich das bei uns offenbart, in unserem Alltag, dass sich das offenbart auf meiner Arbeitsstelle, dass sich das offenbart in meiner Familie. Wir wollen Gott erleben, ja, wir wollen Wunder erleben. Das wollen wir. Wir wollen Gottes Wesen erkennen. Und jetzt ist die Frage, wie? Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir Gottes Wunder erleben? Wie sollen wir sein Wesen erkennen? Wie sieht der Weg dahin aus? Und deswegen unser nächster Punkt wäre unser Weg zur Herrlichkeit Gottes, Beharrlichkeit und Gehorsam. Wir wollen schauen, wie sich das in dieser Geschichte offenbart, wie wir das hier sehen dürfen. Wir wollen dabei Maria beobachten. Maria ist ein Mensch. Maria ist nicht die Mutter Gottes, die wird hier auch nicht so genannt. Maria ist die Mutter Jesu, ein ganz normaler Mensch, von dem Jesus sich ganz klar distanziert und ihn sieht wie an jeden anderen Menschen. Und trotzdem dürfen wir von Maria ganz viel lernen, wie sich Gottes Herrlichkeit, Jesu Herrlichkeit in unserem Leben offenbaren kann. Das wollen wir uns anschauen. Was hat sie gemacht, damit dieses Wunder geschehen konnte. Als erstes, Maria hat mitgearbeitet. Sie war dabei. Sie hat nicht die Hände in den Schoß gelegt. Sie war auf der Hochzeit, sie war fleißig auf der Hochzeit. Es war mit größter Wahrscheinlichkeit keine Hochzeit ihrer Kinder. Das waren irgendwelche Verwandte oder Bekannte. Aber sie hat dort mitgearbeitet. Sie hat dort mitgewirkt. Das war notwendig, damit sich Jesu Herrlichkeit auf dieser Hochzeit offenbaren konnte. Es war wichtig, dass Maria dabei war. Wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben wollen, dann dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen. Das geht nicht. Das wird niemals funktionieren. Wenn wir wollen, dass sich Gottes Herrlichkeit offenbaren soll, dann müssen wir mitarbeiten. In der Gemeinde, unter unserem Bekanntenkreis, in unserer Nachbarschaft, da müssen wir wirken. Es geht nicht anders. Wenn Gottes Herrlichkeit sich offenbaren soll, dann müssen wir fleißig sein und mit anpacken. Wir sollen unserem Nächsten Gutes tun. Dann geht's weiter. Maria war aufmerksam. Maria hat etwas gesehen. Sie hat die Not dieses Brautpaars gesehen. Es war ihr nicht egal. Sie war aufmerksam, was passiert auf der Hochzeit und wie entwickelt sich das Ganze. Das hat Maria alles gesehen. Erst durch die Not ist der Bedarf für ein Wunder erstmal offen geworden. Weil eine Not war, konnte Jesus Wein zu Wasser machen. Wenn keine Not gewesen wäre, hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht. Das wäre überflüssig. Aber durch die Not, das war es notwendig, dass sich Gottes Herrlichkeit dort offenbart. Sie war nicht gleichgültig, sie hat mitgefiebert, sie hat sich dafür eingesetzt. Wenn wir wollen, dass sich Gottes Herrlichkeit in unserem Leben offenbart, dann müssen wir aufmerksam sein für die Not des Nächsten, des Anderen. Wir müssen die Not sehen. Wir müssen sie wahrnehmen. Erst wenn es eine Not gibt, macht es Sinn, dass sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Wir dürfen nicht gleichgültig mit der Not anderer Menschen sein. Aufmerksam sollen wir sein. Dann geht Maria aber weiter. Sie behält diese Not nicht für sich, sondern Maria wandte sich mit dem Problem an die richtige Adresse. Wir wissen nicht, ob es ihr bewusst gewesen ist, zu wem sie dort spricht. Obwohl sie wusste, die Geburt war übernatürlich, irgendwann würde das alles kommen. Aber Maria hat sich auf jeden Fall mit diesem Problem an die richtige Adresse gewandt. Bewusst oder unbewusst hat sie sich an den Schöpfer des Universums gewandt. Mit ihrer Not. Mit der Not, die sie gesehen hat. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Sie versucht das nicht selber zu lösen, sie legt das Jesus vor. Wenn wir wollen, dass Gottes Herrlichkeit sich in unserem Leben offenbart, dann müssen wir zum einen die Not sehen, aber wir müssen mit der Not zu Jesus. Wir müssen die Not vor Jesus ausbreiten. Wir müssen sie ihm vorlegen. Wir müssen ins Gebet gehen, wir müssen Gott die Not sagen. Das ist wichtig, damit Gottes Herrlichkeit sich in unserem Leben offenbaren kann. Und dann erleben wir es immer wieder, dass Gott ganz anders auf unser Gebet reagiert, als wir es erwartet haben. Ja, ich habe ein Problem, ich habe eine Not oder ich sehe eine Not, dann komme ich mit dieser Not zu Jesus, breite sie vor ihm aus und sage, Jesus, hilf mir, ich komme überhaupt nicht weiter. Und passiert das dann genauso, wie ich das gewollt habe? In den meisten Fällen nicht. Das war bei Maria genauso. Maria hat erwartet, dass Jesus mit ihr spricht, wie mit einem, ja, wie ein Sohn zu einer Mutter. Aber Jesus spricht mit ihr plötzlich so ganz, ganz anders. Aber sie lässt sich nicht beirren von dieser Antwort, die sie nicht erwartet hat. Sie geht da nicht beleidigt weg, sondern sie bleibt dabei. Das sehen wir im nächsten Punkt. Maria lässt sich nicht irritieren, sie geht nicht beleidigt davon. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben wollen, dann müssen wir darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Ich sehe die Not, ich lege sie Jesus vor und ich weiß, Gott weiß, was er tut. Es ist nicht immer leicht, es ist meistens sehr schwer und trotzdem haben wir die Zusage, dass alles, was in mir passieren wird, dient mir zum Besten. Das hat Jesus, das hat Gott versprochen. Und dann macht Maria etwas Vorbildhaftes. Sie überlässt es Jesus. Sie sieht diese Not. Jetzt hätte sie selber hinlaufen können, den Wein kaufen können oder irgendwas machen können. Aber nein, sie sagt es Jesus und dann tut sie noch etwas und geht und macht etwas anderes. Jesus muss handeln. Vielleicht hat das Tage gedauert, wir wissen es nicht. Aber sie hat das Jesus überlassen. Jesus musste dort wirken. Sie überlässt es ihm. Wichtig für uns ist, wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben wollen, dann müssen wir die Not zu Jesus bringen, aber wir müssen sie auch bei ihm lassen. Die Not bei Jesus lassen und sie nicht wieder an uns reißen und selber versuchen, das Ganze zu managen und zu machen. Wir müssen darauf vertrauen, dass Jesus die Situation im Griff hat und zur rechten Zeit wird er eingreifen. Aber trotz allem ist Maria nicht tatenlos. Sie sieht die Not, sie geht zu Jesus, sie lässt quasi die Not bei ihm liegen, lässt ihn handeln, aber ist dabei nicht tatenlos, sondern etwas kann sie tun und das tut sie. Sie geht zu den Dienern, sie tut alles, was in ihrer Macht steht, sie geht zu den Dienern und sagt, was er euch sagen wird, das tut. Das war das Einzige, was sie getan hat, eine Kleinigkeit. Nur ein paar Worte gesprochen, aber sie haben eine große Auswirkung gehabt. Große Auswirkung auf die Herrlichkeit Gottes, die sich da offenbaren konnte. Wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben wollen, dann müssen wir zum einen die Not sehen, dann müssen wir die Not zu Jesus bringen, dann müssen wir ihm vertrauen, dass er das machen wird, aber auch überlegen, was könnte ich tun, um diese Not zu lindern? Welche Worte könnte ich sprechen, um diese Not zu lindern? Welche Kleinigkeit könnte ich dazu beitragen, dass es etwas einfacher wird? Und daran fehlt es oft. Wir ringen oft im Gebet, aber diese Kleinigkeit, die wir tun könnten, die tun wir nicht, um eine Not zu lindern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn Gottes Herrlichkeit sich offenbaren kann, kannst du meistens ein ganz kleines Punkt dazu beitragen. Etwas ganz Kleines. Tu es. Sage es. Sprich ein paar Worte. Geh mal kurz hin. Hilf ihm mal etwas. Tu eine ganz Kleinigkeit und du wirst sehen, welche große Auswirkung das hat. Konnte Maria ahnen, dass da ein Riesenwunder daraus geschehen wird? Konnte sie nicht. Aber es ist geschehen. Wir wissen nicht, was bei uns geschehen wird. Wir müssen diese Kleinigkeit, diese Gelegenheit beim Schopf fassen und diese kleinen Dinge tun und das wird etwas Großes daraus geschehen. Was, wissen wir nicht. Als nächstes schauen wir uns kurz die Diener an. Sie sind dem Wunder am nächsten. Sie sind quasi ganz nah dran. Die Frage ist, was haben sie getan, damit Gottes Herrlichkeit sich offenbaren konnte? Und das ist ganz einfach. Die Diener waren den Worten Jesu einfach nur gehorsam. Die Diener haben die Worte Jesu gehört und sind diesen Worten gefolgt. Und das ist etwas, was wir tagtäglich tun können. Wir haben Gottes Wort bei uns. Wir haben es in Hülle und Fülle. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir dürfen es lesen. Wir dürfen ihm gehorchen. Und dann offenbart sich Gottes Herrlichkeit, so wie Jakob das schon erwähnt hat. Wenn wir wollen, dass sich Gottes Herrlichkeit in unserem Leben offenbart, dann müssen wir Gottes Wort lesen. Dann müssen wir Acht geben, was will Gott uns sagen. Dann müssen wir dem gehorsam sein. Und dann sind wir, so wie die Diener, der Herrlichkeit Gottes, dem Wunder am allernächsten. Wenn wir wollen, dass Wunder sich in unserem Leben Wunder in unserem Leben geschehen, Gottes Wort lesen und gehorsam sein. Wir werden viele Wunder erleben. Andere, aber Wunder werden wir auf jeden Fall erleben. Kommen wir zu dem letzten Punkt. Wir haben hier eine Hochzeitsgesellschaft. Wir haben viele Menschen, die das Wunder, das Jesus getan hat, erleben. Die einen haben ganz viel dazu beigetragen, Maria, die Diener. Die anderen haben es nur beobachtet, wie der Speisemeister zum Beispiel. Die meisten haben aber einfach nur davon geschmeckt. Die haben den Wein geschmeckt und haben sich gewundert. Oh, der ist aber gut. Die meisten haben es nur geschmeckt. Aber nur von einer Gruppe lesen wir, Vers 11, und seine Jünger glaubten an ihn. Die Gäste nicht, die Brüder nicht, die Jünger glaubten an ihn. Die Frage ist an uns immer wieder im Johannesevangelium, wo stehst du, was ist dein Zustand, Glaube oder Unglaube? Nur die beiden Sachen, Glaube oder Unglaube. und seine Jünger glaubten an ihn. Es ist sehr interessant, ich habe euch ja darauf hingewiesen, dass wenn ihr das Johannesevangelium lest, unterstreicht bitte alles, was mit Glauben zu tun hat, in einer Farbe. Wenn das jemand getan hat, dann kann er jetzt mal hinschauen, dann sehen wir am Ende von jedem Abschnitt ist Glauben unterstrichen. Immer wieder. Gerade dann, wenn es um Zeichen geht, dann gibt es immer eine Glaubensreaktion. Glauben ja oder glauben nicht. Immer wieder im Johannesevangelium gibt es eine Glaubensreaktion. Deswegen, wenn ihr das Johannesevangelium lest, unterstreicht bitte alles, was mit Glauben zu tun hat, Glaube oder Unglaube, und ihr werdet merken, es geht immer wieder um eine Glaubensreaktion in diesem Evangelium. Und die Frage ist an uns, wie reagierst du auf diesen Wegweiser, auf dieses Zeichen? Womit antwortest du? Wir sind heute hier wie eine Hochzeitsgesellschaft. Die einen haben ganz viel beigetragen, damit wir diesen Gottesdienst erleben können. Wir haben ganz viele Marias hier in der Gemeinde, wir haben ganz viele Diener hier in der Gemeinde. Jeder hat beigetragen, damit wir diesen Gottesdienst so erleben können. Jetzt beobachtest du uns. Du siehst es. Du schmeckst es, wie wir uns hier geben. Du merkst, was hier geschieht. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Welche Reaktion kann man über dich aufschreiben? Vielleicht müsste man aufschreiben, ja, sie hörte sich das alles an und dann ging sie nach Hause und begann, das Mittagessen vorzubereiten. Das würden wir dann aufschreiben. So steht das hier zum Beispiel über die Brüder. Das lesen wir in Vers 12. Danach zog Jesus nach Kapernaum hinab, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Das war ihre Glaubensreaktion. Und später lesen wir, die Brüder glaubten nicht an Jesus. Viele Kapitel später, sie glaubten nicht. Was würde man über dich schreiben? Oder würde man schreiben, er hörte sich das alles an und er ging nach Hause und lebte genauso weiter wie bisher. Es hat sich nichts getan, nichts verändert. Heute ist deine Zeit. Heute musst du dir die Frage stellen, wie reagierst du auf diesen Wegweiser? Dafür sind die Zeichen da, dass Jesu Herrlichkeit sich offenbart, dass wir lernen dürfen, wie hat sich die Herrlichkeit Gottes offenbart, welche Schritte sind da gegangen worden. Und die Frage ist, bleibst du einfach staunend vor diesem Zeichen stehen? Staunst du einfach darüber, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, oder bewirkt das etwas? Gehst du weiter? Betest du Jesus an? Wenn du das tust, wenn du Jesus in seiner Herrlichkeit erkennst, wenn du dabei bist, ihn anzubeten und ihm die Ehre zu bringen, dann wirkt sich das in deinem Handeln aus. Dann achte darauf, dass sich Gottes Herrlichkeit in deinem Umfeld offenbart. Arbeite, wirke mit, gestalte mit, arbeite mit in der Gemeinde. Dann wird sich die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben offenbaren. Wenn du aber zu der Kategorie von Menschen gehörst, wie die Brüder Jesu, die so lange mit Jesus zusammen waren, die so viel von Jesus wussten und trotzdem, wir von ihnen lesen müssen, sie glaubten nicht. Sie erteilen Jesus Ratschläge, sie wollen ihn belehren, aber sie glauben nicht. Wenn du zu dieser Kategorie gehörst, der Gott belehren will, dann kehre um. Vertraue auf Jesus. Schenk ihm dein Vertrauen. Wage den Weg mit Jesus. Jesus ist Gott. Jesus ist wunderbar. Jesus hat die Macht, dein Leben zu verändern. Und das wollen wir erleben. Möge Gott das schenken. Lass uns aufstehen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.